gleich zu sprechen, auch auf euren Blog und auf euren Aufruf, wo ihr auch ganz dezidiert nicht nur die Situation in Deutschland ansprecht, sondern auch von Irland, Polen, Malta, Spanien redet, wo Abtreibungen ja auch oft zum Beispiel dann nur erlaubt sind, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, wenn es sich durch eine Schwangerschaft, durch Vergewaltigung handelt. Kannst du da kurz die rechtliche Situation in diesen Ländern, also Irland, Polen, Spanien, erläutern?
Das sind tatsächlich immer unterschiedliche Situationen. In Spanien hatten wir vor ein paar Jahren die Situation, dass die Konservativen versucht haben, Schwangerschaftsabbruch eben wieder komplett zu verbieten. Und glücklicherweise konnte das verhindert werden. Es ist auch zu beobachten, dass Akteure, Akteurinnen, die da sehr aktiv waren, jetzt über europäische Ebenen eben auch in anderen Ländern mitwirken. In Irland zum Beispiel ist die Situation gerade so, dass wir alle abwarten, wie die Wahl jetzt ansteht, in den nächsten Tagen ausfällt. Und da geht es unter anderem darum, dass das 8th Amendment heißt, das gestrichen wird. Und das stellt quasi das potenzielle Leben ab dem Tag der Empfängnis gleich mit dem bereits existierenden Leben der Frau oder der Person, die halt schwanger ist, was quasi Schwangerschaftsabbrüche so gut wie unmöglich macht. Im Moment ist da die Situation, dass dann Irinnen häufig eben nach England oder Europa halt gehen müssen, um dort die Schwangerschaft zu beenden. Das heißt, reiche Frauen, Frauen mit dem richtigen Support, kriegen es vielleicht noch hin, im Falle einer ungewollten Schwangerschaft diese zu beenden. Gerade ärmere Frauen sind dieser Gesetzeslage gerade noch massiv ausgeliefert. In Polen gibt es ja bereits auch seit einigen Jahren extremen Rechtsruck, der sich eben auch vor allen Dingen in der Einschränkung von Frauenrechten bemerkbar macht. Wir haben fast das Gefühl, dass das so das erste Ziel mit, neben dem Rassismus, den man natürlich auch zunehmend beobachten kann, ist. Auch dort gibt es massive Proteste, denn da wird das Schwangerschaftsabgesetz bzw. Abtreibungsverbot quasi zunehmend restriktiver. Das bedeutet, es gab sowieso schon nur Ausnahmefälle, in denen quasi eine Schwangerschaft beendet werden konnte. Und jetzt gibt es eben immer wieder Anträge, in denen auch die Ausnahmen oder die Bedingungen, nicht nur Fristenlösung, sondern auch eben, was eine im Augen des Staates legitimer Grund ist, eine Schwangerschaft zu beenden. Es wird immer weiter runtergeschraubt. Also ein Beispiel ist mit medizinischer Indikation. Also meistens hat es was damit zu tun, dass irgendetwas am Fötus festgestellt wird oder eben an der Mutter. Und jetzt gab es so wieder einen Vorstoß, in dem selbst das quasi gestrichen worden ist. Also es scheint sehr willkürlich zu sein von dem, was der Staat auch als lebenswertes Leben einordnet oder beziehungsweise wo er dann den Frauen eben noch die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden. In den anderen Ländern ist es halt so, meistens sind es katholische Länder beziehungsweise Länder, in denen die Kirche sehr stark Einfluss hat. Und dort ist halt immer wieder von Seiten derer Akteure oder auch der konservativen Regierungen das Ziel, Abtreibung komplett zu verbieten.
Du hast gerade angesprochen, die Abtreibungsgegnerinnen zum Teil, die in den Kirchen sind oder aktiv sind, die zum Teil auch in den Parlamenten sitzen. Welche Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede siehst du da in der Argumentation von Abtreibungsgegnerinnen in verschiedenen Ländern?
Also ich merke vor allen Dingen, dass da unterschiedliche Richtungen zusammenkommen. Es gibt einmal die, die das Ganze mit bestimmten religiösen Sichtweisen argumentieren. Es gibt auch die, die dann versuchen zu sagen, ja, Menschenrechte auch für quasi Zygoten beziehungsweise Föten. Das ist eine sehr spannende Argumentation, wird vor allen Dingen von der AfD wohl sehr vorangetrieben. Aber nichtsdestotrotz, es geht eigentlich immer darum, was man glaubt, was selber moralische Überlegenheit ist, gegenüber den Frauen, die sich eben anders entscheiden, nochmal deutlich zu zeigen. Da gibt es ja unterschiedliche Methoden, in denen sie es tun. Dann sehen wir hier in Berlin tatsächlich immer wieder diese Allianzen von eben konservativen religiösen, aber auch vor allen Dingen völkisch-nationalistischen rechten Bewegungen. Das Ziel von den einen ist es, mehr weiße, europäische, wie auch immer, Kinder zu haben. Von den anderen geht es darum, mehr oder weniger die reproduktiven Entscheidungen nicht bei den Frauen zu lassen. Das sind natürlich selten die Argumente, die in der Öffentlichkeit häufig durchkommen. Aber wenn man lange genug zuhört, kommt es eben doch durch. Und letztendlich ist es eigentlich klar, in Deutschland haben wir das Ganze schon seit Jahrzehnten bei uns mit auf dem Plan, einfach weil wir immer noch den Paragraphen 218 haben, immer noch Paragraph 219. Das heißt, eigentlich ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eben nicht komplett legal, und das alleine das Bedürfnis, sowas noch im Strafgesetzbuch zu halten, zeigt für mich, dass da die Seiten, die eben gegen Schwangerschaftsabbrüche agieren, nicht nur sehr effizient arbeiten, sondern einfach auch sehr viele Mittel im Hintergrund haben, gut vernetzt sind, teilweise an wichtigen Positionen sitzen. Also es sind eben nicht nur irgendwelche Kirchgänger vom Dorf oder so, was vielleicht die eine oder andere Person denken würde, sondern es sind teilweise Abgeordnete.
Die Abtreibungsgegner sind vernetzt und mächtig zum Teil oder zumindest in ihren Positionen. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt für Feministinnen, Feministen, sich zu vernetzen, aktiv zu werden? Gibt es da gerade eine internationale Kampagne oder Organisation, in der man aktiv werden kann?
Naja, erstmal sind es tatsächlich die nationalen Situationen, die Frauen zunehmend dazu bewegen, wieder auf die Straße zu gehen, sich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei uns in Deutschland war das eben Christina Hinne, die jetzt mit dem Prozess gegen sie nochmal sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht hat. Was Umfragen gezeigt haben, war, dass vielen in Deutschland gar nicht bewusst war, vor allen Dingen von den jüngeren Frauen, dass Abtreibung in Deutschland eben eigentlich illegal ist. Dass die Situation, also wenn man in so eine Situation kommt, dass das eben nicht so leicht ist, wie sich das vielleicht die ein oder andere Person vorstellt. Diese Vorstellungen existieren aber auch aufgrund von massiver Fehlinformation, die eben von den Abtreibungsgegnerinnen ja sehr breit und ja eigentlich schon in Schulen gestreut werden. Deswegen haben wir aber jetzt durch diese 219a-Debatte dieses ganze Thema gerade ein bisschen, es mobilisiert wieder mehr. Und ich hoffe, dass wir da mit unserer Kampagne einmal erfolgreich werden und dass das ganze Thema insgesamt einfach nochmal feministischer, ehrlicher diskutiert wird. In den anderen Ländern sehen wir auch große Demonstrationen zum Teil. Die Vernetzung, ja, es gibt sie auf jeden Fall, aber wenn ich das vergleiche mit den AbtreibungsgegnerInnen, also ich sehe noch nicht, dass wir riesige Lobbyverbände im EU-Parlament haben, und das scheint ja unsere gegnerische Seite eben durchaus mittlerweile etabliert zu haben. Also im Endeffekt bräuchten wir genau das. Wir bräuchten wichtige Vertretungen, die eben auch an den Stellen, an denen Entscheidungen getroffen werden können, sich für die Entscheidungsfreiheit von Frauen in solchen Fällen einsetzen.
Jetzt nochmal zurück zu dem Paragraphen 218, der die Abtreibung an sich in Deutschland verbietet und kriminalisiert. Ihr setzt euch jetzt im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung dafür ein, nicht nur den Paragraphen 219, also der vermeintlich Werbung verbietet für Abtreibungen, abzuschaffen, sondern ihr setzt euch auch dafür ein, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, es ist ja erlaubt, bis zur 12. Schwangerschaftswoche abzutreiben. Warum ist es euch so wichtig, die Abtreibungen ganz zu legalisieren oder zu entkriminalisieren in Deutschland?
Ja, entkriminalisieren ist es eigentlich eher, und eben auch in diesen ersten Wochen ist es ein Aussetzen der Strafverfolgung, beziehungsweise 218 sagt ja eindeutig eben noch, dass ein Schwangerschaftsabbruch illegal ist. Alles, was man an Regelungen bezüglich von Schwangerschaftsabbrüchen vielleicht noch diskutieren sollte oder in Gesetzen irgendwo formulieren sollte, muss nicht ins Strafgesetzbuch. Da gibt es genug andere Möglichkeiten. Viele medizinische Prozeduren werden nicht im Strafgesetzbuch verhandelt. Dass man das mit Schwangerschaftsabbruch macht, das hat für mich eben das klare Ziel, um das Signal zu setzen, dass es eben eigentlich auch von staatlicher Seite nicht erwünscht wird, um eben auch Leute, die in diesem Prozess involviert sind, einzuschüchtern. Und letztendlich ist es ja auch genau das im Umkehrschluss, was ankommt in dem Moment, in dem jemand in einer Situation ist, in der Schwangerschaftsabbruch relevant wird für Entscheidungen. In so einer Situation fällt dann ja meistens erst auf, wo die ganzen Hürden in Deutschland sind. Ich persönlich finde Beratungen und vor allen Dingen Schwangerschaftskonfliktberatungen etwas durchaus Sinnvolles, aber ich verstehe nicht ganz, warum sie verpflichtend sein sollen. Auch das ist ja eigentlich ein Schritt, der für Frauen, die zum Beispiel wirklich entschieden sind,
in so einem Fall den ganzen Prozess einfach nur unnötig nach hinten schiebt. All solche Sachen kann man eben auf einem ganz anderen Tableau in Deutschland regeln. 218 im Strafgesetzbuch braucht es einfach nicht.
Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel auch in Bezug auf 219, wo es sagt, Ärzte dürfen keine Werbung machen für Schwangerschaftsabbrüche, für Abtreibungen, auch oft so ausgelegt wird gerichtlich, dass man, also dass auch die reine Information darüber, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, schon teilweise verurteilt wird. Jetzt können die Gerichte eigentlich auch anders urteilen, jetzt vielleicht auch von deiner Meinung her, von deiner persönlichen Meinung her, wo meinst du, liegt da der Grund dafür, dass das eben nicht passiert?
Also in Christina Hinnes Fall hat die Richterin ja betont, dass das Gesetz, was das angeht, durchaus deutlich ist. Also ich denke tatsächlich, dass diese Urteile oder auch die Zahlungen, Strafzahlungen, die es im Vorhinein teilweise gegeben hat oder auch immer noch gibt, die existieren nicht, weil sämtliche Richter, Richterinnen in Deutschland irgendwie antifeministisch sind. 219a im Speziellen ist schon so formuliert, dass diese Auslegung eben durchaus nahe liegt. Und das hat ja einen Grund. Also dieser Paragraph wurde ja gerade so formuliert, damit die Information nicht so leicht zu bekommen ist. Dahinter steckt ja dieses ganz, auch in anderen Kontexten übrigens sehr gerne benutzte Denken mit, wenn ich Dinge aus dem Sprachgebrauch, aus dem Informationsstand der Gesellschaft lösche, indem ich Gesetze verhänge, die das verbieten, dann kann ich damit auswirken und es gibt am Ende im Fall 219a keine Abtreibung mehr. Erstens funktioniert es zwar nicht so richtig, aber der Gedanke auch bei der Implementierung dieses Gesetzes war eben genau so einer. Ja, ich glaube nicht, dass es nur an den RichterInnen liegt. Ich glaube wirklich, das Gesetz an sich ist einfach falsch.
Jetzt hat dieses Gesetz aber ja auch jemand geschrieben. Was meinst du, wo da das Interesse daran liegt, Abtreibungen zu verhindern?
Naja, wir sagen ja sehr deutlich, dass es ein Nazi-Paragraph ist. Und warum Menschen auch damals noch in der Weimarer Zeit, aber vor allen Dingen ja auch zur NS-Zeit ein Interesse daran hatten, dass vor allen Dingen deutsche Frauen deutsche Kinder kriegen. Dieses ganze Familienplan und Kinder für den Führer-Konzept, das ist altbekannt. Und das hat damals mit in diese Gesetzgebung eingewirkt. Also noch ein Grund mehr, den jetzt zu streichen.
Gerade in Bezug darauf, also nicht nur damals, auch heute gibt es rechte, konservative Gruppen gerade, die eben dahinter stehen, solche Abtreibungen zu verunmöglichen, zu verbieten, Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht abzusprechen. Wie wichtig ist es da dann auch für euch, einen feministischen Kampf auch mit einem Kampf gegen rechts zu verbinden, ganz aktuell?
Das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt auf dem Frauenkampftag, auf der Demo sind wir ein Block. Wir haben aber viele andere Blöcke und auch viele andere Themen und gerade auch das Thema Antirassismus wird auf dieser Demo durchaus sichtbar sein. Das ist noch ein Grund mehr, warum wir uns eben dafür entschieden haben, in diesem Jahr unsere Thematik nochmal in diesem Rahmen präsent zu machen. Ich denke, dieser Antifeminismus oder es wird ja auch manchmal von Backlash geredet, der dem Aufschwung der Rechten oder der populistischen Rechten in Europa einhergeht, der könnte gerade mit die größte Gefahr sein. Also Rassismus, das ist sehr leicht zu enttarnen. Aber in dem Moment, in dem Rechte auf die Straße gehen und meinen, sie gehen für das Leben, in Anführungsstrichen, von ungeborenen Kindern auf die Straße, wirken sie halt erstmal gar nicht so nach dem, was sie eigentlich sind. Und erst wenn man lange genug zuhört oder dann genau sieht, was dahinter steckt, auch was teilweise die Argumentationen sind, kann man die eigentlich Rechten und das eigentlich rechte Gedankengut dahinter erkennen. Also es ist total wichtig, die feministischen Kämpfe zu verbinden. Es ist aber auf der anderen Seite genauso wichtig, für Antirassismus zu sehen, dass der Kampf gegen rechts eben auch immer ein Kampf für feministische Anliegen ist.
Zur Demo in Berlin nochmal. Wie würdest du die Hauptforderungen eurer Demo irgendwie noch zusammenfassen, die ihr da auf die Straße tragen wollt?
Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder für das Motto vom letzten Jahr entschieden, und das ist Feminismus ist Widerstand. Also wir kriegen alle mit, dass die populistischen Rechten erstarken, dass der Antifeminismus erstarkt und dass die Veränderung auf die von einigen hingewirkt wird, für uns als Gefahr, als bedrohlich wahrgenommen werden. Das heißt, jetzt ist definitiv der Moment, in dem sich feministischer Widerstand formieren muss, in dem halt das Zusammenstehen gegen diese Bedrohung von rechter Seite wichtig ist.
Wenn man jetzt noch an der Demo teilnehmen möchte, wo und wann geht's los und woran kann man den Blog des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auch erkennen, wenn man sich bei euch mit einreihen möchte?
Also wir beginnen um 17 Uhr am Hermannplatz in Berlin und der Pro-Choice-Blog hat einen eigenen Lauti, das ist der zweite Lauti von vorne. Man wird uns definitiv an den Schildern erkennen, hoffentlich an einem funktionierenden Leuchtschild. Ich gehe mal davon aus, wir haben wahrscheinlich die beste Musik.